Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein Eigentum. Alles, was mir gehört, gehört dir. Und was dir gehört, gehört mir. Und meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar geworden. Bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens. Bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du mir gegeben hast, die Macht deines Namens. Ich habe sie beschützt und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Keiner außer dem, der verloren gehen musste. Doch das geschah, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Jetzt aber komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bei ihnen bin, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind.
Es tut gut, gemeinsam anzubeten, zu beten. Jesus betet in Johannes 17. Wir haben gemeinsam angebetet. Danke euch, Band, danke euch Technikern, dass ihr das jetzt so ermöglicht habt. Es tat richtig gut und wir sind eingestiegen in diese Gebetshaltung, die Gebetshaltung, die Jesus in Johannes 17 auch innehatte. Wer bin ich? Wer ist Gott? Zwei Fragen und vermutlich die zwei wichtigsten Fragen, auf die wir eine Antwort finden müssen in unserem Leben. Und die Antworten auf diese zwei Fragen bestimmen sowohl unser Hier und jetzt, als auch unsere Ewigkeit. Diese Antworten sind so wichtig, weil sie mitbestimmen, wie wir unser Leben hier und jetzt leben. Weil sie uns aus der Tiefe unseres Herzens heraus leiten und weil wir uns dementsprechend verhalten, unser Leben gestalten. Und ich möchte dich einladen, dass du heute Morgen, dass du jetzt Gott und seinem Wort die Chance gibst, diese zwei Fragen vielleicht neu zu überdenken, manches zu bestärken, was sowieso schon in dir ist, und vielleicht anderes korrigieren zu lassen. Wer bin ich? Und wer ist dieser Gott, an den ich glaube? Der Text eben, mit dem wir uns beschäftigen, der hinten hängt, Johannes 17, der thematisiert diese zwei Fragen immer wieder. Und in dem Text, den der Christoph uns jetzt vorgelesen hat, werden diese zwei Fragen auf unterschiedliche Weise beantwortet. Es ist das Gebet von Jesus, das wir in Johannes 17 nachlesen können. Das nächste, was im Anschluss an dieses Gebet passiert, ist, dass Jesus verhaftet wird und die Ereignisse überschlagen sich ja dann danach. Es ist ein ganz besonderer Abschnitt in der Bibel. Warum? Eben weil er Antworten auf diese zwei ganz entscheidenden Fragen gibt. Aber nicht nur deshalb, sondern weil er uns einen Blick erlaubt. Ein Blick in das Herz Gottes. Es ist ja spannend, wie sich unser Gebetsleben so entwickelt. Ich weiß noch, dass ich mir vor einigen Jahren mal den Gedanken gemacht habe, wir sagen ja immer wieder, es geht im Glauben um Beziehung, Beziehung zu Gott. Aber wenn ich im Gebet vor Gott komme, dann red eigentlich vor allen Dingen immer ich. Und dann habe ich mal angefangen, Gott am Anfang die Frage zu stellen, na, wie geht's dir eigentlich gerade so? Was denkst du gerade? Und dieser Text hier in Johannes 17, der lässt uns eigentlich einen Blick in das Herz Gottes werfen und er beantwortet die Frage ein Stück weit. Was liegt dir eigentlich gerade auf dem Herzen? Sein Traum für uns Menschen, sein Traum für uns als Gemeinde, sein Traum für dich persönlich. Wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir eins, Gott ist der größte Träumer der Weltgeschichte. Es ist der größte Träumer, den es je gab und je geben wird. Er hat uns geschaffen als Ebenbilder. Er hat das Raum-Zeit-Kontinuum geschaffen, die Erde, die Schöpfung, alles was ist. Er schaut dem Menschen zu, wie er die Tiere nennt, weil sie ihn einfach fasziniert, weil er wissen möchte, wie nennst du sie denn? Gott ist der größte Träumer, weil er dem nachgeht, der verloren ist, der ihn annimmt, wenn er umkehrt, wie ein guter Vater. Warum? Weil er einen großen Traum hat, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, die Wahrheit über den Gott, der sich für seine Schöpfung erniedrigt, der zum Verachteten am Kreuz wird, der alle Strafe auf sich nimmt. Warum? Weil er einen großen Traum hat. Gemeinschaft. Echte, intime Gemeinschaft. Mit dir, weil er sie als Gott in sich selbst schon hat, als dreieiner Gott, in sich selbst perfekte Gemeinschaft lebt. Und weil er sagt, dies möchte ich nicht nur für mich selbst haben, sondern das möchte ich ganz vielen weiteren ermöglichen. Und ganz viele davon sitzen heute Morgen hier, stehen heute Morgen auch hier. Eben weil er einen großen Traum hat. Und an keiner anderen Stelle der Bibel lesen wir ein so ausführliches Gebet Jesu, wo das zum Ausdruck kommt, diese Herzenshaltung, die er hat, wie in Johannes 17. Jesus offenbart in Worten sein Herz, seinen Traum für alle Menschen und auch für ganz besonders für die Menschen, die zu dieser Erkenntnis der Wahrheit gekommen sind, die ihm nachfolgen. Und wir wollen diesen Traum gemeinsam nachvollziehen an diesen Sonntagen und dabei diese zwei großen Fragen im Hinterkopf behalten. Wer ist dieser Gott? Wie ist dieser Gott? Und wer bin ich? Was wird klar über Gott und was wird klar über mich? Und der heutige Abschnitt, das habe ich schon gesagt, macht viele Aussagen dazu. Und ich habe versucht, diese vielen Aussagen auf drei zu konzentrieren. Auf drei, die wir uns heute Morgen besonders anschauen wollen. Und die erste Frage, die beantwortet wird, ist eine Frage, eine Frage der Zugehörigkeit. Wir Menschen brauchen Umfelder, wir brauchen Zugehörigkeit, genauso wie das Brot zum Leben. Ihr habt bestimmt schon von diesen Tests gehört. In den 50er Jahren wurden ganz schreckliche Versuche an Kindern gemacht. Sie wurden nur gefüttert, bekamen Körperpflege, also alles, was man eigentlich so zum Überleben braucht. Aber diese Kinder nahmen dennoch ab. Sie weinten oft, sie zogen sich zurück, sie wurden depressiv. Warum? Weil ihnen keine Liebe entgegengebracht wurde. Nur eben das Nötigste, was man zum Überleben braucht. Und bis spät zeigten diese Kinder Bindungsschwierigkeiten, weil sie in den ersten Jahren nicht erlebt haben, dass man ihnen Liebe entgegenbringt, dass sie sich nicht zugehörig gefühlt haben. Man sagt auch, Kaiser Friedrich II. Soll ein ähnliches Experiment gemacht haben, das sogar den Tod von Kindern zur Folge hatte. Was zeigt uns das? Wir brauchen Liebe, wir brauchen Zugehörigkeit. Babys, die können sich das nicht holen. Die sind darauf angewiesen, dass sie diese Zuwendung bekommen von außen. Wenn sie es nicht bekommen, dann führt es zu Schwierigkeiten, zu Störungen, im schlimmsten Fall sogar zum Tod. Bei uns Erwachsenen ist es nicht so, dass es direkt zum Tod führt. Bestimmt aber zu Schwierigkeiten und zu Störungen, wenn wir diese Zuwendung, diese Zugehörigkeit nicht haben. Ich glaube, irgendwie, auch wenn wir nicht körperlich sterben, stirbt etwas in uns, wenn wir nirgendwo zugehörig sind. Wir brauchen Beziehung, wir brauchen Zugehörigkeit, wir suchen sie uns. Und zu Beginn unseres Abschnittes für heute stellt Jesus ein Zugehörigkeitsverhältnis klar. Entweder du gehörst zur Welt oder du gehörst zu ihm. Und ich denke gerne eigentlich immer mal wieder in Graustufen. Aber da gibt es keine Graustufen, das ist schwarz oder weiß. Entweder du gehörst zur Welt oder du gehörst zu ihm. Die Jüngerinnen und Jünger, seine Nachfolger, die gehören zu ihm. Menschen, die ihm glauben, wer er ist, nämlich der Christus, also der versprochene Retter, der Sohn Gottes, die gehören zu ihm. Wer das annimmt, wer das glaubt, der steht in direkter Beziehung zu Jesus Christus, der gehört zu Gott, der hat ein Zuhause beim Vater, wird in eine neue Familie hereingeboren. Wer Jesus Christus annimmt, der lässt sich nicht von den Überzeugungen der Welt, der Geisteshaltung dieser Welt leiten, sondern von Gottes Geisteshaltung. Aber mit dem Vertrauen auf Christus verändert sich nicht nur stückweise unser Denken, unsere Haltung, wir bekommen einen ganz anderen Status. Wir gehören eben nicht mehr zur Welt, sondern wir gehören zu ihm, schwarz oder weiß. Wir gehören zu ihm. Wenn du an Christus glaubst, gehörst du zu Gott. Du bist nicht alleine. Du gehörst zu ihm. Es ist, als ob unsere Nationalität auf dem geistlichen Pass geändert werden würde. Da steht natürlich dann nicht Schweizer oder Ukrainer oder Deutscher drauf, sondern da gehört Zugehörigkeit zur Welt oder Zugehörigkeit zu Gott. Und wenn du an Christus glaubst, steht auf deinem geistlichen Pass, du gehörst zu Gott. Und als Einbürgerungsverfahren gibt es da keine Probezeit, in der unsere moralische Integrität beobachtet wird. Christus selbst ist der Garant, dass diese Barriere überwunden ist. Allein der Glaube macht dich zugehörig zu Gott. Zugehörig zu seiner Familie. Und wir sehen das am Anfang, gleich in Vers 9. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein Eigentum. Ich glaube nicht, dass hier ausgedrückt werden soll, mir sind die wichtiger, die zu dir gehören, die anderen sind mir nicht so wichtig. Schließlich erniedrigt sich Jesus ja für alle Menschen. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er will auch, dass alle Menschen gerettet werden. Aber was hier klar wird, ist, es macht einen Unterschied, zu wem du gehörst. Ob du zur Welt gehörst oder zu Christus. Und wenn du zu Christus gehörst, hört seine Fürsorge für dich nicht am Kreuz auf. Da fängt sie eigentlich erst an. Es geht Gott nicht nur darum, dass wir einmal die Entscheidung für ihn treffen und im Himmel sind und die Fahrkarte gesichert ist. Es geht nicht darum, dass wir einmal erkennen, dass er der Herr ist und dass wir dann auf der richtigen Seite stehen und uns nicht uns dann um andere Dinge kümmern müssen. Wenn du zu Gott gehörst, dann geht seine Fürsorge für dich weiter. Die Fürsorge von Christus gilt weiter für dich, weil du sein Eigentum bist, weil du zu ihm gehörst. Wer bin ich? Zugehörig zu Jesus Christus oder zur Welt? Zugehörig zu Gott? Gehöre ich ihm? Ja, dann bin ich Gottes Eigentum. Das steht auf deinem geistlichen Pass drauf, auch wenn sich's nicht so anfühlt. Gott schafft diese Realität. Wer bin ich? Gottes Eigentum. Wer ist Gott? Derjenige, der will, dass du zu ihm gehörst. Derjenige, der für dich einsteht. Und auch wenn die Stimme des Teufels in dir sagt, nicht genug, schon wieder versagt, du nennst dich Christ, der Schuldschein ist ans Kreuz genagelt. Kolosser 2,14. Wer ist Gott? Gott ist derjenige, der den Schuldschein ans Kreuz nagelt. Gott ist der, der dich frei und gerecht spricht, wenn du an seinen Sohn Jesus Christus glaubst. Das ist nicht als Freibrief gemeint, um irgendein Leben zu führen, ein Leben in Sünde, aber es ist die Grundlage für ein befreites, für ein befreiendes Leben, in dem wir aufatmen dürfen. Jesus spricht dieses Gebet aus Johannes 17 in seiner Zeit hier auf der Erde. Wir können auch nicht genug dankbar dafür sein, dass Jesus Mensch geworden ist, dass er uns mit Gott versöhnt hat und für uns eingetreten ist. Es ist aber umso faszinierender, dass diese Fürsorge Gottes, die in diesem Gebet zum Ausdruck kommt, nicht ein einmaliger Moment ist, wo Jesus auf dieser Erde betet für uns, sondern etwas, das weitergeht. Und so komme ich zum nächsten Punkt. Eine Frage der Fürsorge, die hier beantwortet wird in diesem Kapitel. Wenn du dieses Kapitel mal aufmerksam gelesen hast und vielleicht ganz durchgelesen hast, dann fällt dir auf, etwas später in Vers 20 lesen wir: Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Der Abschnitt, mit dem wir uns jetzt gerade beschäftigen, ist vor allen Dingen ein Gebet von Jesus für die Jüngerinnen und Jünger, mit denen er auf seiner Zeit während der Erde hier unterwegs war, mit denen er Leben geteilt hat. Also können wir uns die Frage stellen, mit welcher Rechtfertigung beziehen wir das jetzt aber eigentlich überhaupt auf uns, wenn er da doch für die Jünger betet, mit denen er unterwegs war. Und ich glaube, der Grund, warum wir das dürfen, ist, dass die Aussagen, die er speziell für die Nachfolger um sich herum trifft, ist der, dass wir an vielen verschiedenen Stellen des Neuen Testaments Aussagen finden, die nicht nur über die Jünger der damaligen Zeit ausgesagt werden, sondern auch für uns alle. Also diese Aussagen, die wir da hören über die Jünger, die finden wir auch an anderen Stellen für uns alle heutzutage. Deswegen können wir das auch für uns in Anspruch nehmen. Und eine Sache ist eben die mit der Fürbitte. Die Fürbitte, die Jesus hier macht, erst für die Menschen eben, mit denen er viele Jahre jetzt unterwegs war, mit denen er viel erlebt hat, von wundervollen Momenten hin bis zu absolut konfliktgeladenen Momenten, dann aber auch für alle, die auf ihr Wort an ihn glauben, das zieht seine Fäden bis heute. Diese Fürbitte ist eben nicht nur eine Momentaufnahme von damals, weil Jesus weiß, wie sehr wir seine Fürbitte nötig haben. Und wir lesen das im Hebräerbrief, dass er auch jetzt tatsächlich in diesem Moment und weiterhin für uns einsteht vor Gott. Hebräer 7, Vers 24 bis 25. Und wir lesen da: Jesus aber lebt für immer, weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzustehen. Und ich komme wieder zurück zu den zwei entscheidenden Lebensfragen. Wer bin ich oder wer ist Gott und wie kann ich über Gott nachdenken? So kann ich über Gott nachdenken. Und so darf ich, so soll ich über Gott nachdenken. Gott, derjenige, der für dich einsteht. Der nicht damit aufhören wird, der nie damit aufhören wird, für dich einzustehen. Der für dich bittet, der will, dass du zu ihm gehörst. Dem Geber des Lebens, des wahren Lebens, des Lebens in Fülle, des Gebens wahrer Liebe. Es ist eine fantastische Wahrheit, die da eigentlich uns gesagt wird, die ihren Weg langsam ins Herz finden muss, immer tiefer sickern muss in unsere Seele. Es braucht lange Prozesse, bis diese Wahrheit immer mehr auf den Boden sacken kann, auf unser Herz. Wenn wir das wirklich glauben, dass Gott so ist, dann muss was heil werden in uns. Aber es sind auch so Momente wie heute Morgen, an denen wir uns das bewusst machen wollen. Wir haben vorher hier die Möglichkeit gehabt, an die Klagemauer zu kommen, unsere Anliegen vor Christus zu bringen. Und es ist so gut, dass wir wissen dürfen, dass diese Anliegen nicht nur gehört werden, sondern dass sie zu einem kommen, der für uns, der für dich, für deine Anliegen auch eintritt. Denn so ist Gott? Wer ist Gott? Genau so ist er. Und was sagt der Text über dich? Wer bin ich? Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Jesus Christus ist, der von Gott gesandte Retter, dann bist du kein Waisenkind mehr, sondern du gehörst zu Gott. Und dieser Gott, der tritt für dich ein, im Hier und Jetzt und in alle Ewigkeit. Auch wenn Jesus Christus nicht mehr körperlich präsent ist bei uns hier auf der Erde, wie er vor 2000 Jahren war, er ist jetzt durch seinen Heiligen Geist präsent, aber es ist gut, dass er geht, das lesen wir auch im Text, denn er ist beim Vater und er tritt für uns ein, weil er weiß, wie nötig wir das haben. Er selbst betet für uns, dass wir bewahrt werden, und diese Bitte erinnert uns ganz stark ans Vaterunser und bewahre uns von dem Bösen. Wovor müssen wir denn bewahrt werden? Davor nicht verloren zu gehen. Und das ist jetzt so ein Textabschnitt, der Fragen aufwirft. Ganz besonders eben wegen Judas, wegen dem, der verloren gehen musste. Vorherbestimmt verloren zu gehen. Schwierig. Wie geht es dann auf mit Gottes Wille, dass alle Menschen gerettet werden? Ich will wenigstens ganz kurz versuchen, auf diese Frage einzugehen, auch wenn ich nicht sage, ich habe die Antwort darauf. Verstandesmäßig geht es nur dann auf, wenn Gott wusste, dass Judas sich so entscheiden würde und es deshalb schon prophezeit war. Ich selbst kann mir kaum vorstellen, dass Gott gesagt hat, den will ich nicht. Das passt nicht mit dem Rest des Zeugnisses der Bibel überein. Dass Judas bewusst den Weg ins Verderben gegangen ist, obwohl er mit Jesus Christus unterwegs war, obwohl er ihn gekannt hat, dass er weg vom heiligen Vater gegangen ist, so wie er ja auch an dieser Stelle genannt wird, Gott, heilig, ja ein anderes Weg für abgesondert, der nicht mehr abgesondert leben wollte, der nicht mehr zu Christus gehören wollte, sondern eben zur Welt. Und wir kommen hier jetzt in ein Spannungsfeld der Freiheit des Menschen, Freiheit, die Gott jedem gibt, aus Liebe zu entscheiden, zu wem will ich gehören. Will ich zu Christus gehören oder will ich zur Welt gehören? Und auf der einen Seite haben wir Gott, der uns die Hand ausstreckt, der uns entgegenrennt wie ein liebender Vater, uns bewahren will. Und auf der anderen Seite haben wir aber die Freiheit zu sagen, nein, ich will das nicht. Und auch das lässt Gott zu. Aber es ist unsere Entscheidung. Gott selbst will uns festhalten. Und es ist ein Gebetsabschnitt, der uns erinnern kann an eine Stelle, die wir früher im Johannesevangelium lesen, wo Jesus über das Bild des guten Hirten spricht, wo er über den Vater spricht und über alle die, die an ihn glauben, als Schafe. Johannes 10, Vers 27 bis 30, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie, sie gehören ja zu mir, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Haben wir auch vorgesungen. Fantastische Lieder. Haben wir vorgesungen. Er ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Warum? Weil er einfach größer ist als alles. Mit dem legt sich keiner an. Aus Gottes Hand kann dich niemand reißen. Niemand. Aber er lässt dir auch die Freiheit zu gehen. Und das verschweigt der Text nicht. Wenn du zum Vater gehörst, bleibt aber niemand, kann dich aus seiner Hand reißen. Niemand legt sich mit dem an. Nee. Also versuchen kann man es, aber zum Erfolg führt es auf jeden Fall nicht. Jesus selbst steht dafür ein. Auch im Gebet, noch heute und auch in diesem Moment. Auch wenn du die Freiheit hast, wegzugehen. Niemand kann dich von Gott wegreißen. Vielleicht, wenn du in dich hörst, merkst du gerade, ich befinde mich gerade irgendwie auf einem Weg, der weg von Gott führt. Ich bin nicht mehr bei ihm, aber eigentlich will ich doch beim Vater sein. Ich will mit Gott leben. Dann glaube ich, dass Gott zu dir heute sagen möchte, Höre auf die Stimme des Vaters, ich rufe dich jetzt zu mir zurück. Und der Weg ist frei. Und er will, dass du zu ihm gehörst. Also nimm den Weg jetzt zurück. Oder nimm ihn zum ersten Mal. Gottes Fürsorge gilt jedem Menschen und er will dir seine Fürsorge auch zuteil werden lassen. Wer ist dieser Gott? Die zwei entscheidenden Fragen wieder. Wer ist Gott? Gott ist der, der für dich einsteht in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Und wer bin ich? In Jesus Christus bin ich in der Hand des Vaters und niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Wer ist Gott? Der, der mich hält. Amen. Amen. Geborgen in den Händen Gottes, das bist du, wenn du zu ihm gehörst. Sicher gehalten und befreit. In dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und auch wenn das stimmt, fehlt hier noch eine entscheidende Sache. Denn Jesus macht das alles nicht, damit du dich zurücklehnen kannst. Auch, damit du dich vertrauensvoll in seine Hände legen kannst. Aber er tut das nicht, damit wir Däumchen drehen auf dieser Erde. Und auch darum geht es, um eine Frage des Auftrags. Bei den Nachfolgern ist es mindestens zweimal geschehen, dass Jesus Christus sie ausgesandt hat. Einmal die Aussendung der 12, einmal die Aussendung der 70 oder 72, je nach Überlieferung. Jesus hat sie in die Welt gesandt, er sendet sie, später auch noch einmal ausdrücklich in den Missionsbefehlen, eben als Apostel. Apostel, einfach ein anderes Wort für Gesandter. Gesendet, wozu? Um Botschafter, Repräsentanten eines Zeitalters zu sein, das im Begriff ist, durchzubrechen. Jahr Null, die Zeitwende, weil da was Neues anfängt. Weil da ein neues Reich in diese Erde anfängt einzubrechen. Als Botschafter des Reiches Gottes. Und das lesen wir in Lukas 4. Wir lesen das ja auch in Johannes 17. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Eben, es ist schon passiert und es passiert wieder. Und er sendet uns als Botschafter des Reiches Gottes. Als Botschafter wovon? Und das können wir in Lukas 4 lesen. Und das ist ganz fantastisch. Wenn ich das lese, dann jedes Mal begeistert es mich und irgendwie komme ich so chlis chuderi, sagt man ja, glaube ich, gell? Weil es einfach so genial ist. Diese Botschaft, die Jesus in diese Welt bringt. Und was sagt er da? Er, Gott, hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen. Den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Und den Blinden, dass sie sehend werden. Den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Was für eine Botschaft. Das ist die Botschaft von Jesus Christus. Und es ist unser Auftrag, diese Gnade des Herrn auszurufen, es zu bezeugen durch das, was wir selbst erlebt haben, erleben durften, darüber zu sprechen, aber auch aktiv zu handeln. Und wenn wir diesen Auftrag nicht wahrnehmen, dann verlieren wir einen Teil unserer Identität. Das gehört genauso dazu wie die Fürsorge Gottes, das gehört genauso dazu wie die Zugehörigkeit. Wer bin ich? Als Grundfrage, wer bist du? In Christus, du bist ein Gesandter, du bist ein Botschafter von dieser Botschaft. Das griechische Wort für frohe Botschaft, Euangelion, kennen wir ja als Evangelium auch in unserer Bibel. Es ist die Botschaft, die früher eigentlich immer überbracht wurde, wenn ein großer militärischer Sieg erringen wurde. Dann bringt der Bote das Euangelion, die frohe Botschaft, die Freudenbotschaft des Sieges, der errungen wurde. Aber diese Freudenbotschaft ist hier nicht für die Könige, für die Machthaber dieser Welt, sondern für die Armen, für die Gefangenen, für die Blinden. Ich bringe euch frohe Botschaft. Es ist eine frohe Botschaft für dich. Wenn du in der Gefangenheit einer Sucht bist, Du sollst frei werden. Für dich, wenn du blind bist und den falschen Dingen nachläufst. Du sollst sehen. Du sollst Bedeutung sehen, jetzt in deinem Leben und in Ewigkeit. Für dich, wenn du glaubst, dass du Gottes Liebe nicht verdient hast. Es gibt eine frohe Botschaft. Du musst sie dir nicht verdienen. Er kann gar nicht anders, als sie dir zu schenken. Er kann gar nicht anders, als sie dir zu schenken. Wer bin ich? Wer ist Gott? Zwei Fragen, deren Antworten nicht nur dein Hier und Jetzt prägen, sondern auch deine Ewigkeit. Und ich möchte dich einladen, dir jetzt ein paar Momente zu nehmen in der Stille, in der du in dich hörst, in der du Gott die Möglichkeit gibst, auch zu dir persönlich zu sprechen und dich fragst, zu welcher dieser beiden Fragen, vielleicht ja auch zu beiden, will Gott heute Morgen etwas bei dir zurechtrücken oder auch bestärken? Wir nehmen jetzt uns so einen Moment der Stille, den ich dann gemeinsam mit euch im Gebet beschließen möchte. Jesus, wir danken dir, dass du alles für uns hingegeben hast. Deine Stellung, deine Vorrechte. Du hast uns Gott gezeigt in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit, in dem, was du getan hast hier auf der Erde, geheilt, Menschen befreit. Aber auch im Leid und im Tod, am Kreuz haben wir Gott in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit gesehen, aber auch in der Auferstehung von dir, Jesus Christus. Und wir danken dir, dass diese Botschaft, die du bringst, eine Botschaft des errungenen Sieges ist. Dass wir uns geborgen wissen dürfen bei dir. Wir danken dir, dass du schon damals für uns gebetet hast und es auch jetzt in diesem Moment tust. Und in alle Ewigkeit. Wir bringen all unsere Sorgen vor dich, auch nochmal bewusst, was wir vorher an die Klagemauer gepinnt haben und das, was wir nicht rangeschrieben haben. Wir bringen auch die Menschen in Israel und Gaza vor dich, die Trauernden, die Leidenden. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass du auch dort präsent bist, dass du mit deinem Geist dort präsent bist, tröstest und wirkst. Und Herr, wir bitten dich um Weisheit und Einsicht für die politischen Führer, dass sie Entscheidungen treffen, die in deinem Willen sind, Herr. Wir bitten dich, dass du aus dem Bösen, was Menschen dort getan haben, Gutes machst. Und wenn das jemand kann, dann du. Wir danken dir, dass du nicht nur hörst, sondern dass du reagierst auf unsere Gebete und dass wir in dir den Gott haben, der uns liebt und der größer ist als alle anderen. Dass wir wissen dürfen, dass niemand, keine Sorge, keine Macht der Welt, keine Macht der geistlichen Welt dir das Wasser reichen kann. Wir loben und wir preisen dich, Herr. Amen.